Hi, ich bin Parshad.
Und ich bin Marc Augustat.
In unserem Podcast Phänomenal Paranormal gehen Marc und ich den unerklärlichsten Dingen auf den Grund.
Es geht um Poltergeister, verfluchte Hotels, komische Puppen,
Schlafparalysen und vieles mehr. Und wenn Marc und ich mal nicht weiter wissen, dann machen wir eine Sache sehr, sehr gut. Und zwar ist es, Witze zu reißen über Geister.
Und wir holen uns Expertinnen und Augenzeuginnen rein, die uns die Fälle aus den verschiedenen Perspektiven beleuchten.
Jeden Freitag bei Podimo und überall, wo es Podcasts gibt.
Hört doch mal rein, wir würden uns freuen.
Bevor es jetzt mit der neuen Folge von Tatort Nordwesten losgeht, hat mein Kollege Simon noch eine wichtige Info für euch. Simon, was hast du dabei?
Moin Julian, für alle, die gerne spannende Geschichten aus der Region hören und auch lesen, gibt es gerade das Nordwest E-Paper als super Angebot mit vielen neuen Extras. So können die Podcasts der NWZ jetzt direkt in der Nordwest E-Paper App gehört werden.
Also auch unser Tatort Nordwesten?
Ja genau, zudem sind die E-Paper-Ausgaben schon immer am Vorabend ab 20.30 Uhr verfügbar und auch am Sonntag gibt es mit dem digitalen Journal Lesefutter aus der Region. Und jetzt kommt's.
Erzähl.
Obendrauf bekommt ihr ein brandneues Samsung Galaxy Tab A9 Plus. Das gibt es geschenkt dazu.
Tja, da würde ich sagen, nicht lange überlegen, sondern direkt bestellen unter nwzonline.de/digitalpaket. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes.
Heute springen wir weit in die Vergangenheit. Für diese Folge sprechen wir über das Jahr 1920. Ein grausamer Doppelmord bewegt die Region. Tatort diesmal Edewecht. In der heutigen Folge von Tatort Nordwesten gehen wir einem Fall auf den Grund, der in eine der letzten Hinrichtungen im Oldenburger Land vor der NS-Zeit gipfelte. Mein Name ist Julian Reusch und für die NWZ hat mein Kollege Günther Marken den Fall recherchiert. Er ist NWZ-Mitarbeiter im Ammerland und heute hier bei mir im Studio. Moin, Herr Marken, schön, dass Sie da sind.
Ja, moin, Herr Reusch, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Herr Marken, bevor wir jetzt über den Fall selber sprechen, wie ist dieser eigentlich zu Ihnen gekommen?
Dieser Fall, also aus Edewecht mit dem Doppelmord, teilweise kannte ich den schon aus der Jugendzeit. Solche Geschichten werden auch von der älteren Bevölkerung gerne weitererzählt. So, und ich hatte dann auch schon vor Jahren per Zufall dann Artikel drüber gesehen. Dieser Mord war ja 1920, 2020, 100 Jahre her war. Nochmal meine Artikel, die ich teilweise sowieso schon abgeheftet hatte, nochmal alles wieder rausgesucht und nochmal tiefer eingestiegen, um diesen Artikel aufzubereiten für die Presse.
Und dadurch hatten Sie den auf dem Schirm und sind da nochmal sehr tief in die Materie gegangen und haben wirklich sehr viele Details eines so alten Falls herausgekramt. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Und lassen Sie uns starten am 15. Januar 1920. Was ist an dem Tag passiert?
Ja, am 15. Januar morgens ging der Dienstknecht Georg Frese, der am Abend vorher dort das Arbeitsgerät untergestellt hat, zum Hof und wollte es wieder rausholen. Und er sah, die Tür war weit geöffnet. Vor dem Haus lag eine blutbesudelte Lampe und ein Holzschuh. Und dann, als er dann auf die Diele schaute, da sah er Jansen dort tot liegen. Daraufhin ist er dann zur Polizei gegangen, hat die informiert.
Und haben einen grausamen Tatort eigentlich entdeckt, muss man so sagen. Genau. Es war nämlich der Hof der Eheleute Jansen, Johann und Elise Jansen. Was ist denn das für eine Ecke da, wo die gelebt haben? Was kann man über den Hof sagen? Wie groß war denn das da eigentlich alles?
Also der Hof, der war etwa 8 Hektar groß und das war am Ende des grünstrickigen Damms. Der ging vom Bachmannsweg aus. Dort gegenüber sitzt die Firma Maika und die verläuft dann ins Moor rein zum Küstenkanal. Und dann so am Ende, etwa 1,5 bis 2 Kilometer, stand dieser Hof dann noch. Der nächste Hof, der war so 700, 900 Meter entfernt. Also sehr einsame Gegend und von da aus ging dann nur noch ein kleiner Pfad weiter, wo man zum Beispiel ein Gefangenenlager erreichen konnte, das am Küstenkanal stand.
Genau, also sehr einsam einfach.
Die Jansens hatten zwar einen Hund, der wurde nachher dort auch im Haus, der lief da umher. Da stand aber auch eine Zeitung drin, es war ein Allmannsfreund, also hat anscheinend nicht reagiert, obwohl da dieser schaurige Mord passiert ist.
Man merkt schon, Sie haben sehr viele alte Zeitungsausschnitte auch recherchiert für den Fall. Also wirklich, wir hatten da schon vorher drüber gesprochen, sehr, sehr viel wurde drüber berichtet. Sie haben das alles in altdeutscher Schrift nochmal nachgelesen.
Nur zur Einordnung, Sie sagten gerade 8 Hektar groß war das ganze Grundstück. Das sind, man vergleicht ja mal so gern mit Fußballfeldern, das müssen so 10 bis 11 Fußballfelder sein, damit man eine Relation hat, wie groß das eigentlich war. Wie wurden denn die Eheleute vorgefunden? Was ist denn mit denen passiert eigentlich?
Es wurde an dem Tag da, als der örtliche Gendarm die dort gefunden hatte, wurde das Gericht informiert. Die Toten wurden dort so liegen gelassen noch für die weiteren Ermittlungen. Dann kam am nächsten Tag aus Oldenburg der Amtsrichter und Staatsanwaltschaft, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, und haben dann vor Ort dann erstmal die Beweisaufnahme.
Herr Marken hat hier den schönen alten Begriff Gendarm benutzt. Das war damals eine Art staatlicher Wachmann, der vor allem auf dem Land eingesetzt wurde. Der sollte dort für Ordnung und Sicherheit sorgen, also eigentlich wie die Polizei heutzutage. Aber ursprünglich war der Gendarm ein Teil der Armee, also war militärisch organisiert. Ein Gendarm war in der Regel dem Verteidigungsministerium unterstellt. Die Gendarmerie entwickelte sich aber dann aus dem Militär heraus und existierte irgendwann neben den regulären Streitkräften. Daher werden sie auch häufig als paramilitärische Verbände bezeichnet. Ein bekanntes Beispiel dafür sind auch die italienischen Carabinieri.
Man muss ja auch sagen, die Eheleute Johann und Lise Janssen, die wurden ja regelrecht hingerichtet. Es war ja ein sehr brutaler Tatort, wenn man so möchte. Mögen Sie das einmal erzählen?
Dort wurde dann festgestellt, dass der Janssen zum Beispiel starke Schädelverletzungen hatte, und zwar so weit, dass der regelrecht gespalten war, dieser Schädel. Vor der Haustür war ja auch eine riesige Blutlache. Janssen selbst muss es aber noch geschafft haben, ins Haus reinzukriechen. Ein Holzschuh von ihm lag vor der Tür. Der andere im Haus wurde dort gefunden. Und die Staatsanwaltschaft hatte dann auch das Tatwerkzeug gefunden. Das war nämlich ein Spaten, der hinter einer Staubmühle, hieß es damals, lag. Und ein blutverschmierter Spaten. Und das war dann klar, dass das das Tatwerkzeug war. Und die Ehefrau, die wurde weiter hinten in den Räumlichkeiten gefunden. Auch erhebliche Schädelverletzungen. Wurde noch eine abgebrochene Forke dann gefunden, blutverschmiert. Sie hatte aber nicht nur Schädelverletzungen, was nachher festgestellt wurde, die mit einem Knüppel zugefügt wurden, sondern auch Stichverletzungen, also regelrecht malträtiert. Und der ganze Tatort muss sehr grausam ausgesehen haben. Da sprach sich natürlich auch in der Bevölkerung.
Sehr schnell rum, natürlich.
Aber nicht nur in Edelwecht in der Bevölkerung, sondern im ganzen Oldenburger Land. Und es war eine unruhige Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Da hatten alle Angst, und es wurde auch gefordert von der Bevölkerung dann in Edeweg zum Beispiel, dass die Polizei umgehend sofort einen Wachhund, Schäferhund anschaffen sollte, was sie da noch nicht hatten, weil so viel Unruhe zu
der Zeit. Ja, und die Angst halt auch da war, ja, ne? Wer ist der Nächste quasi?
Richtig. Es wurde zu der Zeit sehr viel nach dem Krieg da. Gab es hohe Arbeitslosigkeit, die Wehrmacht wurde ja aufgelöst, viele
Soldaten haben
einen Job verloren hatten und umhervagabundierten. Und jeder musste sich irgendwie helfen. In den Städten sah es ja dann noch übler aus durch die hohe Arbeitslosigkeit. Wenig Essen, es gab Essensmarken auf dem Land, die jetzt einen Hof hatten, die konnten sich ja noch selbst versorgen. Die Städte waren da schon etwas ärmer denn dran. Ja, und das führte dazu, dass viele Personen unterwegs waren.
Kriminalität.
Und, ja, sich versuchten durchs Leben zu schlagen und so auch viel gestohlen wurde und so. Da haben einige Dörfer zu der Zeit sogar Wachmannschaften aufgestellt, weil so viel Unruhe auf den...
Also sich selber organisiert, um Sicherheit zu schaffen. Der Johann Janssen, was ist eigentlich sein Beruf gewesen? Also er hatte ja den großen Hof, aber was wäre seine Berufsbezeichnung, wenn man so möchte?
Berufsbezeichnung wäre heute Landwirt. Zu der Zeit war es so, dass Süd-Edewächter Moor, hieß es ja anfangs noch, wurde besiedelt. Es gab ja dort den damals erst noch der Hunte-Ems-Kanal, 1893 dort eingeweiht. Dort wurden dann anschließend in der Folgezeit große Torfwerke gebaut und die Moorflächen wurden besiedelt. Das heißt, von Oldenburg wurden Ländereien vergeben und das waren dann so Hofstellen um die 8 Hektar groß, wo denn die Ansiedlungen erfolgten. Und die wurden eben als Kolonisten bezeichnet.
So hieß es damals.
Es war ja so eine Kolonie sozusagen.
Und so war er ein Kolonist offiziell, kann man sagen.
Offiziell,
ne?
Ein Kolonist. Das Land wurde urbar gemacht. Dann, es kam ja auch die Eisenbahn. Ja, war ja schon vorher bis Edelwecht. Und am 1. Oktober 1920 wurde die Eisenbahn ja bis Edelwächterdamm, also an Süddorf, da war auch der Bahnhof. Deswegen gab es da ja auch ein Gefangenenlager. Die haben auch dort das Moor. Ah. Also Entwässerung, wurde durchgeführt.
Ja.
Und abgetorft. Was wir heute ja nicht mehr wollen.
Das wurde damals gemacht. Urbanisierung des Landes.
Richtig.
Ja, der Moore.
der Moore zu entwässern und so weiter. Und da kamen eben die ersten Siedler und die nannten sich, weil die auch das Land ja zugewiesen bekamen, so große Flächen. Die sollten es ja auch urbar machen, das Land. Und die Bevölkerung ernähren. Und seine Frau, die Elise, hieß sie ja, die war ja etwa 30 Jahre jünger.
Stimmt, das kann man auch mal erzählen, ja.
Ja, für die damaligen Verhältnisse schon ein größerer Altersunterschied. Und die beiden hatten ja den Hof dort. Kinderlos waren sie. Die Elise Jansen kam ja aus Bremen, wo er sie kennengelernt hat. Ja, kann man nicht sagen. Aber es war damals, fuhren viele da auch aus der Gegend nach Bremen zum Tanzen.
Vielleicht beim Tanzen.
Vielleicht in Bremen dort beim Tanzen. Andererseits kann natürlich auch sein, dass die irgendwo hier in der Region dort gearbeitet hat. Als genau. Hausmädchen oder was. Wäre auch möglich.
Nicht
vielleicht,
überliefert.
Vielleicht ist sie sogar bei ihm als Hausmädchen, dass er sie da angefangen und er hat sie dann später geheiratet. Wäre durchaus möglich.
Aber es gibt keine Berichte, wo man das nachlesen kann.
Nein, dazu gibt es natürlich keine Berichte und die waren ja kinderlos. Es gibt da keine Nachfahren. Also es wäre jetzt alles reine Spekulation, wenn man da...
Und die Jansens, Sie hatten es gerade gesagt, in der Stadt sah es noch ein bisschen schlimmer aus als auf dem Land. Die Jansens galten jetzt prinzipiell eher als für die Zeit wohlhabender, kann man vielleicht sagen. Mögen Sie erst mal ein bisschen erzählen, wie gut betucht waren die denn überhaupt?
Ja, also die Jansens hatten mal erst ihren eigenen Hof natürlich und während ja drumherum auch zu der Zeit viel, sogar teilweise Hunger herrschte, hatten die Jansens auch zu Hause Geld liegen. Sie hatten nicht alles zur Bank. Da hatten sie zum Beispiel einem Nachbar erzählt, also ein Nachbar, es kam nachher bei der Zeugenbefragung heraus, ein Nachbar erzählte, dass er vorher noch, 400 Mark für aus dem Eierverkäufen zu Hause liegen hätte. Einem anderen Nachbar hatte er erzählt, dass er 3000 Mark zu Hause hätte. Aber eigenartigerweise, das wurde auch festgestellt, es wurde kein Geld gefunden, aber noch eine goldene Uhr und ein Ring hatte der Täter nicht mitgenommen. Auch das Sparbuch wurde nachher noch gefunden. Das lag nämlich im Bett. Das hatte der Täter dort auch
nicht gefunden. Ja, oder nicht gefunden, ja.
Beziehungsweise der Täter kam ja später erst raus. Zunächst wurde angenommen, es wären zwei Täter gewesen.
Sie sagten ja auch, dass daraufhin, sagten Sie im Vorgespräch, dass ja auch sogar die Banken informiert worden sind und teilweise auch die Bahnhöfe, meine ich, ne?
Richtig, nach der Tat morgens, als der Polizist in Edewecht, der Gendarm hieß es ja da noch, informiert wurde, hat der sofort angerufen bei seinen Stellen und in Oldenburg, dass die Bahnhöfe Bescheid wussten und auch die Banken, dass falls dort, dass da in keiner Geld abhebt.
Kann man ja auch mal sagen, es ist jetzt schon über 100 Jahre her, aber es gab Ermittlungen, die zumindest in den Grundzügen vergleichbar sind mit heutzutage. Es gab wahrscheinlich keine Spurensicherung, wie auch, aber es war Polizei vor Ort, es war sogar Staatsanwaltschaft.
Also Spurensicherung gab es nicht, so wie es die heute gibt.
Ja.
Aber es wurden ja wohl vor Ort Fotografien gemacht und Fußspuren und so weiter. Es wurde schon alles genau aufgenommen. Wenn die Gerichtsakten noch vorhanden sind, könnten im Staatsarchiv in Oldenburg,
vielleicht noch was
Landesarchiv,
geben.
Ja, auch die Fotos von damals, ich habe sie jetzt noch nicht gesehen. Also aufgenommen wurde das schon sehr intensiv und verfolgt. Natürlich, heute geht alles sehr viel schneller.
Ja, das ist klar. Und es gab ja auch da natürlich Zeugenbefragung und, um jetzt vielleicht mal den nächsten Schritt zu machen, auch ganz wichtig, es wurde eine Art, ja, wie nennt man das, Plakat ausgehängt mit, ja, auch Aufrufen, bitte meldet euch.
Ja, es wurde ein Plakat aufgehängt. Dort wurde auf diesen Doppelmord in Süd-Edewecht hingewiesen, auf diesem Plakat. Also eine öffentliche Bekanntmachung war es über den Doppelraub.
Genau.
Das heißt, Süd-Edewecht, das eigentlich ist es ja, zu der Zeit nannte es sich noch Süd-Edewächter Moor. 2-3 Monate später wurde aus Süd-Edewächter Moor wurde geteilt in Husbeke und Süddorf. Heute ist es die Ortschaft Süddorf, wo der Hof liegt.
Wäre das 3 Monate später passiert, wäre der Fall in Süddorf passiert.
Richtig, wäre der in Süddorf passiert. Oder ist er ja eigentlich auch. Nur es hieß da noch Süd-Edewächter Moor.
Nur damit man sich nicht wundert, warum wir mal Süd-Edewächter Moor oder sowas sagen. Das war einfach damals noch, ja, gab es das einfach noch. Durch diesen Aushang, den es dann gab, hat sich auch ein sehr, sehr wichtiger Zeuge bei der Polizei gemeldet. Wer war das?
Ja, das war der Zeuge Karl Hoting, der auch dort in heute Süddorf wohnte, hatte dort auch eine kleine Hofstelle. Und der hatte am Tag zuvor, war er mit seinem Fahrrad Richtung Oldenburg unterwegs.
Also am Tattag, weil er einen Tag später sich gemeldet hat.
Das war so
20:21 Uhr.
Ja, 20:21 Uhr rum ist es gewesen. Und auf dieser Fahrt, da hat er einen Mann, bei dem war die Kette abgesprungen vom Fahrrad. Er hatte ein auffälliges feldgraues Fahrrad bei sich und auch viel Gepäck. Und der fragte ihn dann, den Herrn Hoting hier, ob er ihm helfen könnte, wieder die Kette aufzuspannen. Und zwar, es war ja schon dunkel auch, um ihn auch zu leuchten. Da ist dem Hoting dann aufgefallen, dass er sehr aufgeregt war und auch viel Gepäck bei sich hatte. Und als er am nächsten Tag das Plakat dann sah, da hat er dann gedacht, ob es da nicht vielleicht einen Zusammenhang gibt. So, und daraufhin ist er zur Polizei gegangen Und dem Huting hatte er dann noch erzählt, dieser Mann, der Täter, ein Eisenbahnschlosser wäre und in der Nelkenstraße in Oldenburg wohnen würde. So, und durch diese Hinweise kam er dann dem Täter auf die Spur. Die Polizei ist dann zur Nelkenstraße gefahren. War aber nicht korrekt. Dort hatte er gar nicht gewohnt. Das stellte sich im Laufe der Ermittlung dann aber erst heraus. Und zwar hatte er in Oldenburg in einem Hotel unter falschem Namen sich eingescheckt. Aber in der Nelkenstraße wohnte ein Freund von ihm, den er aus früherer Zeit kannte, wo er auch schon 1919 längere Zeit
übernachtet hatte,
als er da sich aufhielt in Oldenburg. Ja, und dann kam dann alles ans Tageslicht, unter falschem Namen im Hotel. Dort hatte er auch nach dem Fahrrad gefragt, wo er sich eins leihen könnte. Das war bei dem Fahrradhändler Hinriesen in Nadelauster Straße, wenn ich es noch richtig im Kopf habe.
Ja, ich glaube ja. Mhm. So kamen die Puzzleteile zusammen.
Und dann stellte sich raus, er hatte auch noch bei Bekannten war er in Oldenburg, noch bei anderen Bekannten. Dort hatte er sich von einem jungen Mädchen einen Rucksack geliehen, den er bei sich hatte.
Ja. Und so ist irgendwann die Polizei, jetzt können wir auch den Namen langsam mal nennen, bei Johann Rupp vorstellig geworden.
So ist die Polizei dann auf Johann Rupp gekommen, der aus Frankfurt, wurde geboren in Gordelau, das liegt da in Hessen, und der zu der Zeit in Frankfurt wohnte.
Was weiß man über ihn? Was ist das denn für ein Mensch? Sie sagten Februar 1898, also er war zur Tatzeit 22 Jahre alt.
Richtig. Nicht ganz. Für den Februar, dann war er einen Monat
davor. Ja, stimmt. Ja, kurz vor seinem 22. Geburtstag, Sie haben recht. Was hat er denn beruflich gemacht? Was weiß man über sein Leben?
Ja, der Johann Rupp, der war eigentlich gelernter Schlachter vom Beruf. So, während des Ersten Weltkrieges war er beim Militär. Und er war dann unter anderem auch da in Edewecht bei einer Wachmannschaft. Dort gab es am Küstenkanal ein Gefangenenlager. Und da gehörte er zur Wachgemeinschaft des Gefangenenlagers. Und als dann der Krieg zu Ende war, wurde ja das Gefangenenlager aufgelöst. Und die Soldaten, ich habe es auch noch irgendwo im Kopf, ein hessisches Bataillon, was da teilweise stationiert war, das wurde auch aufgelöst. So, und Rupp, der hat dann sich eben da versucht, da in dieser Gegend, weil er die ja sehr gut kannte, übrigens führte an dem Haus von den Jansens, dieser Weg, der endete ja dort, wo das Haus stand, aber das ging dann noch so ein kleiner Pfad weiter zu dem Gefangenenlager und stellte sich heraus, dass Rupp auch die Familie Jansen sehr gut kannte und vorher schon öfter mit denen zu tun hatte. Er hatte zum Beispiel, das stellte sich heraus, der Frau Jansen schon vorher 2019 Militärdecken verkauft. Die kannten sich und von daher wurde dann auch langsam klar, dass er in Edewecht sich sehr gut auskannte, die Region dort und auch die Familie Jansen und von daher ihm sicherlich auch bekannt war, dass Ehepaar Jansen
vielleicht ein bisschen Geld rumliegen hat.
Ja, ja.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Er hat ja auch dann selber, glaube ich, als Schlachter in Westerscheebs mal kurzzeitig gearbeitet.
Noch in Westerscheebs bei Georg Bölz in Westerscheebs gearbeitet als Schlachter eine Zeit lang. Dann hat er in Oldenburg ja bei seinem Freund Herr Behren, bei Behrens dort im Sommer gewohnt, in der Nelkenstraße, die hatten wir eben schon mal erwähnt.
Genau.
Und hat sich dort dann auch in Oldenburg, hat illegale Schlachtungen durchgeführt. Viehdiebstahl wurde er bezichtigt.
Ich glaube, ein Rinderdiebstahl
war es. Und Schiebereien und so weiter. Was zu der Zeit, da gab es ja auch einen Schwarzmarkt. Und daraufhin hatte er auch noch eine hohe Strafe von 2000 Mark.
Was wirklich viel Geld war zur damaligen Zeit.
Zu der Zeit, insbesondere aufgrund der Situation da, dass es allgemein eine schlechte wirtschaftliche Situation war, war es natürlich viel Geld. Da muss man ja nur mal als Vergleich nehmen, eine Flasche Cognac zum Beispiel kostete 32 Mark zu der Zeit oder Konfirmationsanzüge zwischen 250 und 550 Mark.
Und er musste dann diese hohe Geldstrafe zahlen, war eigentlich arbeitslos. Klar, er hat da seine Aktivitäten gemacht, aber offiziell.
Er hat seine Aktivitäten durchgeführt.
Offiziellen Job war es nicht.
Richtig. Muss man jetzt mal sagen. Und er war ja auch 1919 dort noch beruflich tätig in der Region und ist dann aber auch wieder nach Frankfurt gegangen. Dort hatte er dann noch jemand erzählt, er würde jetzt wieder nach Oldenburg fahren, um dort noch im Fleischbereich wieder tätig zu werden und was aufzukaufen. Das hatte er dort erzählt und ist daraufhin nach Oldenburg gereist, wo er sich, hatten wir eben schon gesagt, hier unter falschem Namen eingetragen.
Und dann seine Tat begangen hat.
Ja.
Und Sie sagten ja, er lebte in Frankfurt am Main, als dann die Polizei das erstmal bei ihm vorstellig war, das war ja auch in Frankfurt selber, wo sie ihn das erste Mal ja verhört haben, kann man sagen.
Ja.
Wie hat er denn darauf reagiert, auf das Verhör? Was hat er denn da gesagt?
Also er wurde da in Frankfurt verhaftet in seiner Wohnung und dort hat die Polizei erst auch mal ermittelt und ihn vernommen. Dort wurde dann ein blutiger Rucksack gefunden.
Wichtiges Indiz auch.
Der aus Olmo herstammt, dieser blutige Rucksack. Und dann hat man aber auch blutige Kleidung von ihm gefunden. Und daraufhin hat der Mörder erstmal alles gestanden dort gegenüber der Polizei.
Hat man auch das Geld gefunden eigentlich, was er entwendet hat, was er geklaut hat?
Das Geld hat man... Man hat 1.000 Mark dort gefunden, so, aber er selber erzählte dann noch, er hätte auch 5.000 bei sich. Da wurde er auch gefragt, ob er denn, als er das alles zugegeben hatte, keine Reue hätte. Und da hat er sich dann umgedreht und zynisch gelacht.
Also übersetzt nein. Und dann hat er aber nur einen Bruchteil des Geldes, wenn ich es richtig verstanden habe, weil ich meine, dass er auch damit angegeben hat, das irgendwie versteckt zu haben, noch einen Teil.
Ja, ja, er hatte 1.000 Mark und er hatte dann aber auch selber gesagt, er hätte 5.000 Mark noch liegen, aber... Er wollte ja auch was, wenn er mal wieder aus dem Gefängnis rauskommt, dass er würde nicht verraten, wo er das Geld hätte. Das hätte er bei Bekannten versteckt.
Das muss man sagen. Also er hat diese Tat begangen schon mit dem Wissen, ich könnte daraufhin verhaftet werden. Er selber wollte, glaube ich, auch auf Totschlag eigentlich hinaus mit dem Wissen, okay, dann sitze ich jetzt meine Jahre ab. Und wenn ich dann rauskomme, habe ich wieder ein bisschen Geld, wodurch ich mir ein neues Leben starten kann. So waren wahrscheinlich seine Gedanken. Daraufhin, nach diesem Verhör, und er eigentlich hat es ja auch zugegeben, wurde er nach Oldenburg überführt, korrekt?
Richtig, das war jetzt Ende Januar noch, wo er auch groß hier in der Presse drin stand, dass der Mörder gefasst wurde in Frankfurt.
Und dann wollte er von seinem Geständnis plötzlich auch nichts mehr gewusst haben?
Ja, dann erstmal kam er ins Gefängnis nach Oldenburg und dann gab es aber erst noch eine Vorortbesichtigung.
Oh, auch ein ganz wichtiges Datum, ja.
Und zwar ging es über Zwischennahen mit, glaube ich, 2 Fahrzeuge sogar, mit Staatsanwaltschaft und Untersuchungsrichter und Polizei und so weiter zu der Hofstelle hin. Und dort wurden dann vor Ort auch noch Zeugen dazu geladen. Und er hatte dann natürlich während dieser Geschichte, als er nach Oldenburg schon dann gesagt hat, und alles widerrufen, was er dann in Frankfurt ausgesagt hatte. Als er dann auf dem Hof, der war erst noch in Fußfesseln, Ketten, dort vorgeführt und auf dem Hof dort wurde ihm die abgenommen. Und da war dann auch der Karl Hoting als Zeuge.
Der ihn auf dem Fahrrad geholfen hat.
Richtig. Und dieser Karl Hoting, dadurch kam es ja eigentlich dazu, dass...
Die Spur zu ihm führte.
Und er gefunden wurde. Dann hatte Hoting dann dort vor Ort das nochmal erzählt, wie er denn den Rupp dort mit dem Fahrrad, die Geschichte, und dass der Rupp auch einen kleinen Kasten, so groß wie eine Zigarrenkiste, im Rucksack hatte. Und daraufhin, als er das dann sagte, da ist der Rupp dann aufgesprungen mit dem Knüppel auf den Karl Hoting zu und wollte ihn dann...
Wahrscheinlich mundtot machen, ja, wenn man mundtot, so möchte.
Ja, da hätte die Gendarmerie dazwischen gehangen und konnte ihn noch gerade zurückhalten. Aber es stellte sich dann auch noch später raus, dass Herr Rupp hatte noch einen Brief an seinen Freund Behrens geschrieben in Oldenburg, wo dann drin stand, dass er...
Genau, da schrieb er, dass er Hoting seinen Kopf herunterschneiden, ja, und aus Hoting ihm Wurst machen wollte.
Wie der Behrens eben, der ja vom Beruf auch Schlachter war, Wurst aus den Schweinen gemacht habe. Das hatte er eben dann noch geschrieben und vor Gericht gab es das auch noch mal als Zitat. Und allerdings hat sich das auch in Edelweg natürlich, da als der Mörder Rupp dort war, rumgesprochen, oder der Täter, muss man ja noch sagen.
Ja.
Und das ganze Dorf kam dort her und war sehr aufgebracht.
Als diese Begehung vor Ort war, da haben sich eine ganze Menschentraube versammelt.
Richtig, das hat sich ja sofort rumgesprochen, wenn da jetzt aus Oldenburg 2 große Fahrzeuge davor fahren und mit Polizei und allem drum und dran. Kleines Dorf, das ist ja, jeder kennt jeder. Und diese Tat war ja, das war ja, stand auch damals in der Presse, eine bestialische Tat, so wie die Opfer vorgefunden wurden. Und das waren ja auch angesehene und bekannte Personen aus dem Dorf, die natürlich Verwandtschaft dort hatten und alles. Also.
Und dann nach dieser Begehung kam es dann etwas später auch zu einem Prozess. Sagen Sie mal, muss ich mir diesen Prozess auch so vorstellen wie heutzutage? Wie war der denn damals aufgebaut? Wie ist der abgelaufen?
Ja, der Prozess, das dauerte dann noch etwas. Also das war ja, diese Geschichte war im Februar da vor Ort. Und dann im Juli war schon eine Ankündigung. Da stand dann schon in der Presse auch drin, dass weit über 30 Zeugen geladen
wurden.
Und dann noch ein paar medizinische Sachverständige. Und dieser Prozess, der war dann Anfang Oktober.
Da ging er los, genau. Und er hatte auch einen richtigen Verteidiger, wie man das heutzutage auch
kann. Er hatte einen richtigen Verteidiger, richtig. Er hatte, also es war ein Schwurgericht. Und der Johann Rupp, der hatte einen Verteidiger, wurde ihm gestellt vom Gericht. Aber mit diesem Verteidiger war er anscheinend nicht so einverstanden, denn er bekam nachher sogar noch einen zweiten Verteidiger dazu.
Also er hat so lange gemosert, bis er noch jemand Neues hinzukam.
So, und da wurde eben das Ganze nochmal aufgerollt hier, diese ganze Geschichte, was damals passiert ist, mit den Zeugen und so weiter.
Genau, und da kam, glaube ich, auch raus, dass er ja auch ein sehr aggressiver Charakter ist. Es wurde ja auch ein bisschen von Zeugen, wurde er ja beschrieben als, ne, sehr, ja, Übersprungshandlungen, viele dabei.
Ja, ja, während des Prozesses, beziehungsweise auch bei verschiedenen Zeugen, die befragt wurden, da kam häufig von ihm ein zynisches Lachen nur. Auch die Zeugen berichteten dort, dass er
keine Reue gezeigt hat.
Keine auch. Reue, beziehungsweise
leicht erregbar, aufbrausend. Ich glaube, das waren so die Worte, ne, die dann auch die Zeugen ausgesagt haben. Ja. Ich fand auch noch eine sehr ekelhafte, aber vielleicht auch charakterisierende Geschichte von seinem ehemaligen Lehrherr. Der wurde auch vor Gericht vernommen. Wissen Sie noch, was der für eine Geschichte
erzählt hat? Ja, das war der ehemalige Lehrherr, beziehungsweise ist nicht nur der Lehrherr, auch die Polizei aus Frankfurt. Da war er ja kurz untergebracht und auch er hatte dort noch eine Revolte angezettelt und wollte auf die Beamten losgehen.
Okay.
Also er war schon, und er wurde auch so geschildert von der Polizei, so einen Menschen hätten sie noch nie in ihrem Leben kennengelernt, der so aggressiv ist und so. Und das war dann der Lehrherr, der befragt wurde, und der erzählte dann noch eine Geschichte, also dass er auch immer Schwierigkeiten während seiner Lehrzeit mit ihm gab und er eine Katze zum Beispiel am Schwanz aufhängte, während sie Junge bekam. Also er ist...
Ekelhaft, das Tierquälerei in der Reinform, muss man sagen.
Ja, ja.
Und der Richter hat ihn dann ja auch tatsächlich gefragt, weil irgendwann waren ja auch die, also es waren Indizienprozess, aber die waren ja erdrückend, muss man irgendwann sagen, hat gefragt, warum haben sie das denn so lange geleugnet? Und da hatten sie in einer Chronik, die sie dazu auch geschrieben hat zu dem Fall, das Zitat eingebaut von Herrn Rupp, man verbirgt die Wahrheit, solange man kann. So hat er versucht, einfach da rauszukommen aus der Nummer. Hat wahrscheinlich auch nie damit gerechnet, vielleicht des Mordes dann.
Er hat ja auch erst, zu Anfang hat er damals alles zugegeben in Frankfurt noch, nachher widerrufen. Und dann hat er auch immer auf Notwehr plädiert. Da hatte er dann noch angegeben, er wäre dort gewesen, um ein Pferd zu kaufen von dem Jansen. Während einer anderen Aussage hat er gesagt, ein Schwein. In dieser ganzen Aussagengeschichte waren sehr viele Widersprüche drin. Der Verteidiger plädierte auch auf Notwehr, beziehungsweise nicht Notwehr, auf Totschlag. Da sagte aber sogar nicht sein Pflichtverteidiger, der andere, sondern den er dann selber noch.
Der zweite?
Ja, der Verteidiger zu ihm, als er auf die Mordtat dann zu sprechen kam, ob die Darstellung des Angeklagten so richtig sind, wird demnächst ein höherer Richter zu entscheiden haben. Als sein Verteidiger sogar.
Ja.
Dabei verzog der Angeklagte sein Gesicht und zum zynischen Lächeln.
Ja. Noch konnte er lachen, kann man sagen, weil irgendwann wurde dann ja auch ein Urteil gesprochen.
Ja, nicht nur das, es wurden dann auch diverse Sachverständige gehört, auch über seine Zurechnungsfähigkeit. Da wurde festgestellt, der ist eindeutig, der verfolgt auch sehr genau den Prozess, hat ihn auch laufend torpediert und dazwischen gesprungen, wenn ihm was nicht passte. So, und vom Richter wurde er auch noch gefragt, ob es stimmen würde, dass er vor Ort, dort, da wurde erstmal der Karl Huting gefragt, hat der Rupp sie auch gedroht hier und wollte ihnen den Kopf abschneiden und so. Und da hatte der Karl Huting gesagt, das wüsste er nicht mehr so genau, was er gesagt hätte. Daraufhin wurde der Karl Rupp gefragt, ob er das gesagt hätte. Und da sagte er dann, ja, das hätte er. Und hat es nochmal wiederholt, was er gesagt hat. Er wollte ihm den Kopf abschneiden. Ja. Und da unbelehrbar.
Unbelehrbar, ja, auf jeden Fall.
Und dann hatten die Geschworenen ja zu entscheiden, mussten sich zurückziehen, nachdem alles dort dargelegt wurde, und zum Urteil kommen.
Und wie ist dann am Ende das Urteil ausgefallen?
Ja, und darum ging es ja, liegt vorsätzlicher Mord vor oder eben nur ein Totschlag im Affekt? Das war ja die Diskussion, und es wurde festgestellt, vorsätzlicher Mord und aus Überlegung heraus, um auch die Frau, das wurde auch während der Zeit gesagt, hat er sicherlich beiseite gebracht, weil sie Zeugin ja war. Und deswegen ist er wegen zweimal vorsätzlichem Mord zum Tode verurteilt worden.
Zweimal zum Tode verurteilt. Er hat dann, glaube ich, noch, können wir vielleicht nochmal eben abkürzen, Revisionsanträge gestellt. Richtig. Und auch Gnaden gesucht wollte er, oder hat er es noch versucht, die wurden allesamt abgelehnt.
Er hatte noch Anträge gestellt, Gnadengesuch, und das wurde abgelehnt vom Gericht, so dass es eigentlich klar war, dass er auf dem Schafott landen würde.
Genau, und dann hat die regionale Presse am 22. März, sind wir inzwischen, 1921 geschrieben, heute Morgen, 7:30 Uhr, fiel sein Haupt unter der Guillotine im Gefängnishof zu Vechta.
Dort sind damals, zu der damaligen Zeit, wenn Hinrichtung, war ja äußerst selten, sind dort durchgeführt worden.
Die Hinrichtung von Johann Rupp hat ein gewisser Karl Gröbler vollzogen. Das ist auch kein gänzlich unbekannter Mann. Herr Marken, würden Sie uns noch mal sagen, was das für eine Persönlichkeit war?
Karl Gröbler, der kam aus Magdeburg und war Scharfrichter. Ursprünglich hatte er das Pferdemetzgerhandwerk gelernt und hatte nebenbei dann nachher noch eine Dampfwäscherei. Aber das brachte nicht mehr so viel Geld ein. Und daraufhin hat er dann in Preußen dort, war erst Gehilfe des preußischen Scharfrichters und hat dann, als der dann in Rente ging, hat er das dann übernommen, beziehungsweise der wurde entlassen, dieser andere Scharfrichter. Und er war einer der letzten Scharfrichter in Deutschland, der überhaupt noch Enthauptung mit dem Handbeil durchgeführt hatte.
Das war eigentlich sein Weg, muss man sagen.
Ja, hatte dann jetzt Verträge dann über Hinrichtungen mit Preußen, Mecklenburg und Oldenburg. Er war in Oldenburg ja auch zuständig.
Genau, aber der ist schon ein sehr bekannter Scharfrichter gewesen. Sie hatten mir auch mal im Vorfeld gesagt, was man denn überhaupt so verdient als Scharfrichter. Das fand ich auch ganz interessant.
Er hat damals, also als es noch die Goldmark gab, da hat er erstmal ein Pauschalhonorar von 136 Goldmark im Monat bekommen und dann pro Hinrichtung 60 Goldmark. Dann später bekam er dann 50 Reichsmark nach der Währungsreform pro Hinrichtung und ein Jahresgehalt von 1500 Reichsmark. Also jedes Mal, wenn er jemanden hingerichtet hatte, 50 Reichsmark. Und ich wollte noch kurz sagen, ein bekannter Fall ist auch der Fritz Hamann aus Hannover, den er hingerichtet hat. Dieser Fritz Hamann ist ein Serienmörder und er hatte 24 Knaben und junge Männer im Alter von 10 bis 22 Jahren hingerichtet.
Getötet. Er wurde dann daraufhin von Karl Gröbler
hingerichtet. Da gibt es ja noch von dem Philosophen Theodor Lessing, erhielt Gröbler dann auch den Spitznamen Roter Richter.
Und Karl Gröbler hat ja auch noch dann unter Adolf Hitler seine Arbeit.
Der hat dann erstmal dann in der Weimarer Republik, da wurde das mit den Hinrichtungen auch immer weniger, seine Einnahmen wurden auch weniger, da hatte er dann auch nicht mehr so viel. Und dann, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen, ja, da gab es wieder mehr Hinrichtungen und er bekam wieder mehr Arbeit. Und er hat dann teilweise auch noch mit dem Handbeil wieder hingerichtet. Und
das hat für einen Skandal mitunter gesorgt.
Richtig, das waren die letzten Hinrichtungen, Exekutionen mit dem Handbeil. Das waren von der Baronin Benita von Falkenhayn. Und von der, übrigens bei uns in der Region gibt es eine Baumschule von Falkenhayn, aber ich glaube nicht, dass sie irgendwie was miteinander zu tun haben.
Wollen wir es nicht unterstellen, nein.
Aber diese Benita von Falkenhayn und die Freundin Renate von Natzmor, die waren als Spione angeklagt und die hat er damals noch mit dem Handbeil hingerichtet. Und daraufhin gab es einen riesen Aufruhr im Ausland, auch in der Presse, dass hier noch solche Praktiken mit dem Handbeil durchgeführt wurden. Und dann hat Adolf Hitler sogar eingegriffen und weil das so für Entsetzung und verfügt, dass zukünftig eben nur noch mit Fallbeilen Standard
also auch einzusetzen ist. Unter den Scharfrichtern ein bekannter Name, muss man so sagen, der, ich glaube, er hat ja auch, hatten Sie mir erzählt, einmal nicht so richtig getroffen, was
richtig,
dann auch für mitunter
richtig.
Aufregung gesorgt
ja,
hat,
verständlicherweise. Ja, er hat einmal auch nicht richtig getroffen, da müsste ich jetzt nachgucken, wie detailliert, aber ich habe es mir mal durchgelesen, es war schon ein bisschen grauselig.
Ja.
Er hat dann über dem Haaransatz und da war dann, ja, der Kopf nicht ganz.
Ja, genau, man kann sich vorstellen, kein schöner Anblick.
Nein.
Und so
mit einem kleinen Handbeil, man muss sich das mal vorstellen.
Möchte man sich eigentlich nicht vorstellen, genau.
Allerdings Hinrichtung auch mit der Guillotine möchte man sich nicht vorstellen. Nee. So eine gab es, eine öffentliche sogar, das war die letzte öffentliche Hinrichtung im Oldenburger Land, die war 1842 in Friseute. Da war sogar Publikum, das war ein Riesenaufruhr. Da kam das ganze Publikum aus der Umgebung und von weiter angereist, um nur diese Hinrichtung zu sehen. Das war Alerich Eilers, der 1842 dort, kam ursprünglich aus Strücklingen, Utende dort aus dieser Gegend, der dort hingerichtet wurde. Und das sind natürlich auch Soldaten, wurde riesige Bewachung war dabei und haben das ja alles abgesichert. Soldaten wurden ohnmächtig, sind umgefallen.
Ja.
In den Bäumen haben Personen gesessen, die sind dann aus den Bäumen gefallen.
Ja, konnten sie alle nicht mehr anschauen. Ja.
Ja, weil es war da zu der Zeit auch noch so die Hinrichtung, da wurde anschließend der Kopf vorgezeigt.
Kann man sich nicht mehr vorstellen,
Nein. Ja. So, und das haben einige wohl nicht verkraftet. Es gab viele Knochenbrüche und so weiter und deswegen war es dann die letzte öffentliche Hinrichtung.
Ja,
und die fand in Friseute statt.
Genau. Johann Rupp, wir hatten es jetzt ja, unser Täter in diesem Fall war jetzt nicht mit dem Beil, sondern es war mit der Guillotine und ich nehme an, es war dann nicht nochmal vorgezeigt. Trotzdem ist so das Leben von Johann Rupp beendet worden. Und Herr Marken, vielen Dank, dass Sie uns heute diesen Fall mitgebracht haben. Dankeschön.
Ja, bitteschön, hat mich gefreut. Vielen Dank auch. Sicherlich habe ich einige Punkte jetzt
vergessen, ja, oder nicht mit aufgeführt.
Es war auch ein sehr komplexer Fall. Man hat aber gemerkt, sie haben sehr viel studiert, sehr viele altdeutsche Schriften gelesen und Berichte gelesen. Und vielen Dank für die ganze Arbeit, die sie sich gemacht haben.
Ich danke auch.
Und danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr in diesem Fall von Tatort Nordwesten wieder dabei wart. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert bei der Plattform eurer Wahl und vielleicht auch noch eine gute Bewertung hinterlasst, wenn er euch denn gefällt.